Ketzer Podcast, hallo.
Hallo, hier ist Margot Käßmann. Ich bin Theologin und ich habe Ihnen etwas ganz, ganz Wichtiges mitzuteilen.
Na dann, schießen wir los.
Die Glaubwürdigkeit unserer Kirche und ihres Willens zur Veränderung steht auf dem Spiel.
Aber das ist doch nichts Neues.
Laut einer Studie wurden seit 1946 mindestens 2225 Menschen in der evangelischen Kirche und der Diakonie missbraucht.
Ja, und zwar hauptsächlich Kinder und Jugendliche.
Und solche Verfehlungen gibt es in unserer Kirchengeschichte viele.
Nämlich?
Da ist sogleich Luthers Rechtfertigung der Verbrennung von Frauen zu nennen, die als Hexen verurteilt wurden.
Und weiter?
Von Luthers Befürwortung des Wütens der Herren gegen die Bauern muss die Rede sein.
Und weiter?
Und als schwerstes Erbe hat Martin Luther seine Hetze gegen Juden hinterlassen, die unsere Kirche über Jahrhunderte geprägt und entsetzliche Schuld verursacht hat.
Und weiter?
Auf herabwürdigende Weise wurden homosexuelle liebende Menschen diffamiert.
Das ist ja ganze Menge. Und heute geht es munter weiter, stimmt's?
Heute sind wir damit konfrontiert, dass in unserer Kirche Kindern und Jugendlichen furchtbare sexualisierte Gewalt angetan wurde.
Und die Kirche hat den Kindern nicht geholfen, wenn sie sich gemeldet und Hilfe gesucht haben.
Wenn die Opfer dieser Gewalt sich gemeldet haben, wurden sie auch noch ignoriert. Die Betroffenen wurden nicht gehört, als lästig empfunden und sollten sich mit Entschädigungszahlungen schnell abspeisen lassen.
Und dann wurde alles vertuscht. Und so wurde die gesamte Kirche zum Täter.
Das ist eine Erkenntnis, die alle, die unserer Kirche zugetan sind, zutiefst erschüttern muss.
Weil die Vertuschung den Opfern ein zweites Mal Unrecht tat.
Weil die Vertuschung die Kirche in ihrem Kirche-Sein anfragt.
Anfragt in ihrem Kirche-Sein? Was soll das heißen?
Es geht um eine ekklesiologische Herausforderung.
Was soll das schon wieder heißen? Sie reden ja wie eine Heilige.
Wir sind eine Gemeinschaft der Heiligen. In dem lutherischen Bewusstsein, dass heilig genannt wird, wer weiß, dass er oder sie ganz und gar auf die Gnade Gottes angewiesen ist. Wir wissen um die Fehlbarkeit des Menschen und die Fehlerhaftigkeit der Institution.
Ja, ja, schon gut. Aber diese Gemeinschaft der Heiligen wird offenbar immer kleiner. Die Kirche ist doch nicht mehr zu retten.
Nein, retten werden wir die Kirche nicht.
Tja, dann geht's wohl zu Ende.
Schon Luther sagte, wir sind es doch nicht, die da die Kirchen erhalten können.
Wer denn sonst? Etwa die Vorfahren?
Unsere Vorfahren sind es auch nicht gewesen.
Nein, vielleicht die Nachkommen?
Unsere Nachkommen werden's auch nicht sein.
Also wer? Mach es doch nicht so spannend.
Der ist's gewesen, ist's noch und wird's sein, der da spricht. Siehe, ich bin bei euch bis an der Weltende.
Ach so, der Heilige Geist. Finden Sie das etwa tröstlich?
Das finde ich tröstlich, ja.
Aber die Kirche besteht doch aus Menschen.
Die Kirche ist keine Leistung von Menschen.
Weil alles der Heilige Geist regelt, das klingt so, als wollten sie am Ende doch keine Verantwortung übernehmen.
Menschen müssen Verantwortung übernehmen, gerade auch in der lutherischen Kirche.
Und wofür genau? Um was geht es ihnen?
Es geht um eine Gemeinschaft, die Gottes Wort hört, die in dieser Welt die frohe Botschaft des Evangeliums weitergibt, miteinander singt und betet.
Dieses Mal beim Ketzer Podcast.
Herzlich willkommen zu Ketzer 2.0, dem Podcast für gottlose Gedanken zum Leben. Mein Name ist Jörn und ich begrüße unseren Sonnenschein Ramona. Hallo Ramona.
Hallo.
und das sündige Fleisch, Viktor und Christian. Hallo, ihr zwei Sünder. Schämt euch.
Hallo.
Unsere Themen heute. Manfred Lütz, das Christentum ist die Basis unserer Gesellschaft. Was sich da wohl dahinter verbirgt. Dann von Christian, die Gottheit der Woche, Bumba. Das klingt wieder ein neuer Tanz, irgendwie so ein Sommerhit, irgendwie Bumba, Bumba. Dann von John Lennox, er hat gesagt, Atheismus ist Glaube ohne Hoffnung. Ach, nicht schon wieder. Mhm. Und dann haben wir noch unseren dummen Anruf. Jörn, du hattest dir den Anruf ausgesucht. Worum ging es dabei? Führ uns mal ein. Ja, das bin ich selbst. Ich hatte diesen Anruf ausgesucht, weil ich verzweifelt war, irgendwas aus dem Reigen der Dämlichkeit zu finden, was sich schnell vorlesen lässt. Und da habe ich natürlich an Margot Käßmann gedacht, die frühere Vorsitzende der EKD. Sie hat in einer Broschüre, wo es um die Schuld der Kirche geht, aber es geht um sexuellen Missbrauch, aber das ist nur eins von vielen Dingern, wo die Kirche Schuld hat. Da hat sie also einen kleinen Text veröffentlicht. Ja, und ich kann vielleicht mal kurz zusammenfassen, worum es in diesem Papier geht. Es ist ein PDF. Und sie räumt dort also ein, dass die evangelische Kirche durch sexualisierte Gewalt schuldig geworden ist und auch Strukturen hat, die Täter schützen. Und sie nennt dann, wie das jetzt so üblich ist, gerade in der evangelischen Kirche sofort die vielen anderen Dinge, wo die Kirche ebenfalls Schuld auf sich geladen hat. Ne? Das erste ist natürlich Luther. Ne, was Luther alles so Fieses gesagt hat und so, das wird sofort zugegeben, damit man sie nicht darauf hinweist. Aber, und jetzt kommt der Trick, sie nutzt diese Beispiele dafür, sozusagen als Beweis, dass die Kirche die Fehler erkennt und dann auch sich bessern kann. Ne, also ein Beweis für Lernfähigkeit. Darum geht es ihr. Und der sexuelle Missbrauch ist dann eben nur ein weiterer Punkt, der jetzt dann eben gelernt werden muss. Ja? Und außerdem verweist sie auf die Fehlerhaftigkeit von Menschen insgesamt, ne, der Mensch ist eben so, und betont, dass die Kirche trotzdem keine Leistung von Menschen sei, sondern Gottes Werk. Ja, und ich frage mal in die Runde, habt ihr irgendwelche Emotionen, die durch euren Busen toben? Christian, du hast gerade gezuckt.
Also erstmal Gratulation. Ich bin ja ein begeisterter Leser von Käßmanns Büchern. Und ich muss leider sagen, dass sie hier erstaunlich konkret geredet hat. Normalerweise redet sie ja immer mit Geschichten und Metaphern und losen Assoziationssträngen. Das ist quasi schon Pudding mit Knochen drin zum an die Wand nageln. Das war sehr, sehr interessant, muss ich sagen, dass sie da so konkret darauf eingeht, auf die Missbrauchsfälle. Aber auf alle Fälle ist das für eine Kirche, die eigentlich das Ganze, also Christentum ist ja auf Schuld gebaut, diese Schulddiffusion, die sie da macht, ja, das ist schon toll, wie sie da quasi die Schuld da entsorgt und dann hier verschwinden lässt, obwohl die eigentlich bei konkreten Leuten sitzt. Und jetzt muss man mal vom Allmächtigen reden hier oder vom Heiligen Geist. Dem scheint es auch scheißegal zu sein, weil seine ganzen Wunder, die er normalerweise einsetzt, um irgendwelche Städte zu vernichten oder sonst was, die hat er bei der evangelischen Kirche nicht eingesetzt. Vielleicht war er von der katholischen abgelenkt in dem Moment, um dort auch nicht einzugreifen. Aber für ein allmächtigen Wesen, das quasi Leid einfach geschehen lässt, ist das fast so, wie es wäre, wenn er sich das, der ganze Gott nur ausgedacht wäre, irgendwie.
Ja, also mir stößt da sofort sehr auf, dass sie da quasi sagt, dass der Missbrauch ja nur deshalb schlecht ist, weil das schlecht für die Kirche ist. Ne, also, dass da die Opfer leiden, scheint da völlig egal zu sein. Ne, sie sagt da ja quasi, weil das die Kirche anfragt. Anfragt, ich verstehe das vielleicht so als in Frage stellt, das stellt die Kirche in Frage, deshalb ist das schlecht. Was ist mit den Opfern? Sind die ihr völlig egal oder was? Da will ich auch noch dabei sagen, hier, sie nennt da 2225 Missbräuche. Der Man glaubt es nicht Podcast hat da ja auch mal eine Schätzung durchgerechnet, basierend auf den Zahlen aus Frankreich. Und die waren da auf geschätzt 150.000 Fälle gekommen. Die geht hier von Zahlen aus, die ich absolut lächerlich finde und absolut unglaubwürdig.
Diese Zahlen kommen aus einer Studie, die heißt Forum, aber mit großem M geschrieben, ne? Forum-Studie, veröffentlicht Anfang dieses Jahres 2024. Interessant ist dabei aber, Viktor, dass dort keine Personalakten durchforstet wurden, was ja bei den katholischen Studien der Fall war, ne, sondern nur eben solche Missbrauchsfälle aufgearbeitet wurden. Und wenn das aber gar nicht zur Anzeige kam, sondern wenn dann nur in der Personalakte vermerkt wurde, das und so und hin und her versetzt und so weiter, das haben die gar nicht erfasst. Und die Bistümer, oder wie man das bei den Protestanten nennt, die haben diese Daten auch gar nicht rausgegeben. Also es hätte gar keine Basis gegeben, um jetzt mal die tatsächliche Anzahl der Opfer rauszufinden. Also das ist alles ein Riesenschmuh. Was die Frau Käßmann meint mit anfragt und so weiter, das ist, sie sieht wohl die Kirche so als einen Schutzraum, ne, als einen Raum des Vertrauens, wo die Opfer immer Gehör finden und wo immer das Gute herrscht und wo es immer Verständnis gibt und so weiter. Und das hätte die Kirche sozusagen verraten. Ne, also die Kirche wird sozusagen in ihrem Kirchesein in Frage gestellt. Und ich denke, für die Opfer hat sie schon auch Mitgefühl, aber sie hat es jetzt nicht so ausgedrückt. Das stimmt schon, ja, Viktor?
Du sagst ja jetzt auch selber, das geht darum, was ist nach oben bekannt gewesen. Ne? Also da geht es dann um die Frage, wie viele Fälle sind denn vertuscht worden? Aber das muss ja in keinem Zusammenhang stehen dazu, wie viele Fälle es gegeben hat. Ja, die sind vielleicht nicht an die Kirche gemeldet worden, aber die hat es gegeben. Da geht es jetzt nur darum, den eigenen Arsch zu retten, dass man sagt, ja, ich habe da ja nichts von gewusst, das kann man mir nicht vorwerfen. Ne? So, das werfe ich ihr auch vor, dass sie das auf die Fehlerhaftigkeit des Menschen dann schiebt, ne? Dass sie auch da die Schuld wirklich von der Kirche wegschiebt, ne? Weil sie sagt, das ist die Fehlerhaftigkeit des Menschen, so wie der Papst ja auch immer betont, ja, in Sportvereinen gibt es das ja auch und so, ne? Dass das da mit einer viel niedrigeren Quote passiert, ist ja völlig wurscht. Und sie betont dann ja auch noch, die Kirche ist ja gar nicht vom Menschen geschaffen, das ist ja nicht menschlich, also kann das ja nicht an der Kirche liegen. Ne? Auch da geht es darum, die Schuld wegzuschieben von der Kirche und sich selber die Hände in Unschuld zu waschen. Also ich finde das wirklich ekelhaft.
Dieses Menschsein, ne, das glaube ich, hast du schon auch richtig erkannt. Ich will das nochmal ein bisschen anspitzen. Ne, sie verweist auf die Fehlerhaftigkeit von Menschen. Und man kann den Menschen ja nicht vorwerfen, dass sie sind wie Menschen. Ne, jeder weiß, wir Menschen sind nun mal unvollkommen. Das kann man sich ja nicht vorwerfen. Also kann man es auch der Kirche nicht vorwerfen. Aber es gibt ja einen riesen Unterschied zwischen die Fehlerhaftigkeit des Menschen und meinetwegen auch die Lasterhaftigkeit von Menschen und so, ne, und die Triebhaftigkeit in Teilen. Und ob man aber sexuellen Missbrauch an Minderjährigen verübt und das nicht nur als Ausnahme, sondern ja auch systematisch. Ne? Also hier werden einfach die Verhältnisse völlig verschoben. Und ich will auch eins noch hinweisen, also wir diskutieren jetzt über sexuellen Missbrauch, wir können auch gerne weiter noch ein bisschen diskutieren, aber es geht nicht nur um sexuellen Missbrauch. Ne? Also vielleicht können wir das Thema dann später auch noch ein bisschen erweitern, weil sie hat ja noch viele andere Sachen gesagt. Ne? Also im Prinzip geht es um die Lernfähigkeit der Kirche. Ramona, du hast noch gar nichts gesagt.
Ja, was Viktor auch gesagt hat mit dem Verein, mit dem Fußballverein oder so, ja. Der Unterschied ist, dass ein Verein nicht systematisch dann die Täter einfach verschwinden lässt, irgendwo anders hin, dass die dort Trainer sind oder so. Ja, das ist der große Unterschied, dass die Kirche sich anmaßt, selbst die Dinge in die Hand zu nehmen und ihre Täter auch noch zu schützen. Dass das so ein bisschen unter den Teppich wieder gekehrt wird, beschämt, wirklich.
Sie versetzt die Täter, lässt aber die neue Stelle, wo sie hinversetzt wird, im Unklaren darüber, was da los ist. Das muss man auch noch dazu sagen. Okay.
Und dann darf auch nicht vergessen, es geht ja darum nicht, dass ein Gesangsverein ist oder ein Fechtclub. Hier geht es darum, dass die Kirche ja den Anspruch hat, dass sie der moralische Kern der Gesellschaft ist und eine Normierung ist für das, was passiert. Und was wir jetzt beim dummen Anruf gehört haben, ist, dass die Kirche in fast allen Punkten, was wir heute als ethisch und moralische Normalität betrachten, noch nicht mal als progressiven Standpunkt, versagt hat in der Vergangenheit und in die falsche Richtung geführt hat, wenn es um die Behandlung anderer Religionen geht, wenn es um die Behandlung von unteren Ständen geht, das war ja bei Luther schon so, oder hier, wenn es jetzt darum um die Selbstaufarbeitung, die Selbstreinigung der Kirche geht. Die evangelische Kirche ist zwar demokratisch organisiert, aber sie ist offensichtlich nicht in der Lage, moralisch eine Führerschaft anzustreben, die man übrigens uns Atheisten immer vorwirft, dass wenn wir nicht an Gott glauben und nicht in irgendeinem Verein drin sind, dass wir automatisch zum amoralischen Massenmörder werden. Das werden wir heute sicherlich noch ein, zwei Mal zu hören kriegen. Wenn man aber da mal sieht, was sie so selbst veranstalten und wie sie selbst dann versuchen, ihren Kram dann aufzuräumen, dann heißt es wieder, ach, der Heilige Geist, deswegen sind wir hier, die Menschen sind unschuldig, wir haben damit nichts zu tun und das muss man halt alles im Kontext sehen. Es ist erbärmlich.
Und sie sagt es auch im Grunde selber so ein bisschen verbrämt, also ich will jetzt nicht keine Worte in den Mund legen, aber in den an dummen Anruf nicht mehr geschafft. Übrigens, wer es nicht weiß, ne, von unseren Zuhörern, der dumme Anruf besteht ja auf der Seite des Theologen oder der Theologin immer aus echten Zitaten. Also alles, was da die Ramona da in ihrer Rolle als Frau Käßmann gesagt hat, hat Frau Käßmann wirklich gesagt, ne? Nur die Rolle von Ketzer ist dann gespielt, ja. Was sie dort gesagt hat, und das habe ich nicht mehr reingepasst, ist, dass sie sagt, sie weiß nicht, ob dieser Missbrauchsskandal die Gläubigen in der lutherischen Kirche so aufgerüttelt hat, dass sich da jetzt wirklich was ändert. Da ist sie sich nicht sicher. Sie sagt, das wird man dann sehen in ein paar Jahren. Und eigentlich ist aber doch der Skandal so gewaltig, dass eigentlich die Öffentlichkeit sich denkt, da muss jetzt wirklich mit der groben Feile aufgeräumt werden, mit der Heugabel, und so, dass das allen klar ist, da kann nichts mehr passieren. Aber das ist immer noch in der Schwebe. Und das Gleiche sehen wir ja auch bei der katholischen Kirche. Gut, dann werde ich das Thema mal weiterführen. Und zwar, ich greife noch mal was auf, was der Christian gerade gesagt hat. Christian, du hast Luther erwähnt, ne, und was er alles da an Scheußlichkeiten erzählt hat und vorgeschlagen hat, da die Bauern drangsalieren und soll die Frau sich doch tottragen, ne, wenn sie ihr ganzes Leben lang Kinder bekommen. All diese Abscheulichkeiten. Die Frau Käßmann hat es ja eingeräumt, dass da Luther als Kirchengründer quasi als der Heilige der Protestanten, der zwar nicht als heilig verehrt wird, aber im Prinzip ja doch, ja, dass der zwar schon auch Dreck am Stecken hat, aber, und jetzt kommt's, das hat ja gar keine Konsequenzen. Die machen einfach so weiter. Die können ja auch sagen, nee, also jetzt, wo wir das wissen, was das für ein Typ war und was der für eine komische Lehre hat und so, mit dem wollen wir nichts zu tun haben, sondern das wird einfach erwähnt und dann geht es einfach weiter. Und das erinnert mich an ein Interview, das wir mal hatten mit dem Andreas Edmüller, wo er gesagt hat, das ist einfach typisch, das ist so ein Trick von Theologen, die reihen da alles vor dir auf und geben allem einen Namen und sortieren das schön ein und dann, wenn man denkt, jetzt wird die Schlussfolgerung gezogen, dann geht es einfach weiter, dann wird einfach das Thema gewechselt. Ne? Dann frage ich mich, was soll jetzt, warum erzählt ihr das mit dem Luther, wenn das keine Konsequenzen hat? Findet ihr das nicht auch komisch?
In der ganzen Kirchenzeit, über die Jahrhunderte hindurch, jedes Mal ist es immer die Kirche, die grausam ist, die Menschen schlecht behandelt und so weiter und so fort. Ja. Und jetzt wieder, das wird alles nicht besser. Ja, warum sollen die Leute nicht aus diesem Verein austreten, frage ich mich.
Ja, das Problem ist mit Luther, ist, dass Luther wurde jetzt sozusagen schon zum Gründungsmythos. Und bei den Gründungsmythen ist das so, dass sie verbogen werden müssen. Ne? Dass das Tintenfass, das auf den Teufel geworfen wird, ist wichtiger als das, was er wirklich gesagt hat oder was er wirklich gemeint hat. Mhm. Und er wird dann zu einer schönen, dicken Gestalt, der quasi dann die Bibel alleine übersetzt hat, wo es vorher schon Übersetzungen gab, und der dann quasi dann dem Papst gezeigt hat, was eine Hake ist. Und so Legenden und Mythen übernehmen dann die Überhand. Weil, wenn sie jetzt sagen würde, wir werfen jetzt den Luther aus der evangelischen Kirche raus, das ist irgendwie Vorzeit, was uns nicht mehr interessiert, dann ist die Frage, wo ist denn die Substanz? Und die Substanz ist dann nur noch in sola scriptura, in der Schrift alleine. Und die ist auch scheiße. Ja, da steht nur Mist drin. Wenn man Glück hat, wenn man Pech hat, irgendwelche menschenfeindlicher, antihumanistischer Kram mit Regeln, die heutzutage einem sofort ins Gefängnis bringen. Und das ist dann auch nicht mehr da. Also was bleibt dann denen eigentlich nur? Dem bleibt einfach nur, und das ist eigentlich der Job von Frau Käßmann, mit dem Nebelwerfer dann irgendwelche Metaphern rauszumachen und zu sagen, ja, hier, guckt woanders hin, hier ist nichts zu sehen, hier, wir sind doch eine schöne Gemeinschaft mit Singen und Beten und so weiter. Und das ist eigentlich das Kernproblem von der evangelischen Kirche, dass die Kernbotschaft selbst ist toxisch. Die muss man verstecken irgendwo. Und dann kann man vielleicht mythologisch schon, also legendarisch aufgeblasene Charaktere wie Luther nehmen, der Rülpsen und Furze die Zitate nehmen von ihm. Aber wenn man dann guckt, was der dann auch gewollt hat, der hat halt die Bibel übersetzt und gelesen und wortwörtlich genommen, den kann man auch nicht nehmen. Ja, und so stehen die quasi an der Wand und haben eigentlich nichts, um sich zu wehren. Weil wenn sobald sie eine bewegende Einrichtung machen, dann ist es schon falsch. Wir würden sie ja leid tun, wenn sie nicht so verlogen wären, ne?
Beim Schreiben von Drehbüchern gibt es so eine Regel, die heißt Chekhovs Gun, also Chekhovs Gewehr. So, da geht es darum, dass man in einem Film nicht irgendwie ein Gewehr zum Beispiel zeigen soll, wenn das nicht irgendwann später nochmal eine Rolle spielt. Ne? Und dass die denken, naja, wenn es angesprochen wurde, dann muss es ja irgendwann mal relevant geworden und bearbeitet worden sein. Und dann reicht es einfach, dass man das Gewehr einmal gezeigt hat, ne? Und dann packt man es wieder weg und holt es eben nicht wieder raus und es hat doch keine Konsequenzen und die Leute denken vielleicht trotzdem, dass es Konsequenzen gegeben hätte.
Und Frau Käßmann hätte ja auch diese Konsequenzen einfach jetzt mal auflisten können. Er sagen, hier bitte, ne, das haben wir ja gemacht und so und so. Ne? Ich gehe mal in den nächsten Punkt und zwar auch mal als mein letzter Punkt. Das ganze Ding, was sie da geschrieben hat, das hat so einen großen Zweck, eine große Überschrift, nämlich die Glaubwürdigkeit der lutherischen Kirche. Stichwort Glaubwürdigkeit. Und sie sagt eben, wenn wir das nicht hinkriegen mit dem sexuellen Missbrauch, dann verlieren wir oder erlangen wir nicht zurück die Glaubwürdigkeit der evangelischen Kirche. Und wenn ich das lese, ich habe es auf dem AMB natürlich gelesen, ne, wie ihr auch vermutlich, denke ich mir, was ist denn das? Was meint die? Glaubwürdigkeit der Kirche? Was ist das für ein Quatsch? Ja? Hat denn die Kirche überhaupt eine Glaubwürdigkeit? Bei manchen Leuten vielleicht schon, ne, bei so Katholiken und so weiter, oder manche sind auch irgendwie so unentschieden und wollen die Frage lieber sich nicht beantworten, weil dann ist es eher noch so in Richtung ja, als wenn man sie mal wirklich fragen würde und jetzt, dass man sie zu einer Antwort zwingt, dann wäre es vermutlich nein. Ne? Aber das ist doch nicht, und das frage ich euch jetzt mal, das ist doch nicht nur jetzt dieser sexuelle Gewalt, wo die Leute sagen, also jetzt ist die Glaubwürdigkeit erschüttert, sondern alles erschüttert die Glaubwürdigkeit. Jede Wissenschaft, Evolution, Physik, unser Alltag, dass es keine Wunder gibt, alles erschüttert die Glaubwürdigkeit der Kirche. Oder was ich auch finde, ist künstliche Intelligenz, ne, dass wir jetzt feststellen, man braucht keine Seele, um Schlüsse zu ziehen und so weiter. Das ist alles Quatsch. Was denkt ihr dazu? Victor nochmal vielleicht?
Ja, auch die Archäologie widerspricht ja zum Beispiel. Der Exodus, da gibt es keine archäologischen Beweise, die es mit Sicherheit geben müsste, wenn das irgendwie realistisch wäre. Abraham hat es wahrscheinlich nicht gegeben, König David hat es wahrscheinlich nicht gegeben und so weiter. Und das Thema Glaubwürdigkeit macht sich hier ja quasi daran fest, dass da 2225 Fälle nach oben bekannt waren und nicht weitergegeben wurden. Aber was, ich habe ja vorhin schon gesagt, was ist denn mit den ganzen Fällen, die nicht auf den höheren Ebenen bekannt waren, die auf den niederen Ebenen aber passiert sind? Ja, das sind Priester gewesen. Das sind Leute, die von den höheren Ebenen ernannt wurden. Ja, mit einer Rechtfertigung von wegen, aha, das kommt vom Heiligen Geist. Ja, wenn das wirklich vom Heiligen Geist käme, dann hätte der Heilige Geist doch da Missbrauchstäter zu Priestern ernannt. Und das soll dann noch trotzdem glaubwürdig sein, bloß weil die Ebene da drüber, die haben die doch ernannt.
Ich stimme da völlig zu, Victor, das ist auf jeden Fall ein Widerspruch. Wenn Sie das jetzt mit dem Missbrauch irgendwie geregelt kriegen und nehmen wir an, das unterbleibt jetzt, dann würden die Kirchen schon für sich in Anspruch nehmen können und auch in der Bevölkerung wird es so ankommen, denke ich, dass sie sagen, okay, sie stehen zu dem, was sie sagen. Sie sind gläubig, das ist halt jetzt nun mal so. Na, aber es sind keine Leute, die Wasser predigen und Wein trinken, nach dem Motto, ihr sollt alle keusch sein und hintenrum grabbeln sie da unsere Kinder an. Das ist dann nicht mehr so. Ja? Aber geht es denn nur um diese Sachen oder hat dann die Kirche trotzdem keine Glaubwürdigkeit? Weil einfach, wenn du heutzutage auf so Webseiten gehst wie katholisch.de oder evangelisch.de, das ist so dermaßen aus der Zeit gefallen da mit ihren Jungfrauen und Marien und Erscheinungen und Jesus und sowas, das ist doch einfach nicht mehr glaubwürdig heute.
Ja, man muss ja noch unterscheiden, das evangelische Publikum spaltet sich ja auch in zwei Teile. Das eine sind die Wischiwaschi-Buffet-Christen, die sich lalala dann einfach sagen, dass wegen dem schönen Gefühl und den Kerzen in der Kirche sitzen und weil der Pfarrer so schönen Tonfall hat oder die Pfarrerin. Und die anderen sind die Harten, die Evangelikalen, die wirklich die Bibel gelesen haben und gesagt haben, ja, Das ist gut, das mag ich. Und genauso ist passiert. Jonas im Walfisch, der war drin, 7 Tage und dann ist er irgendwie rausgekommen. Die gibt's auch. Die hören da gar nicht zu, was die Käsmann sagt, weil die Käsmann ist da quasi für die nur weißes Rauschen, das keinen Inhalt hat, weil die wahren Geschichten der Bibel von ihr selbst nicht geglaubt werden. Und die Wischiwaschi, die wollen ja auch gar nicht drüber nachdenken. Die wollen ja einfach nur das Gefühl weiterhaben. Und nichts stört so viel wie beim Gefühl, wie der Verstand. Das heißt, das sind so die beiden Szenen, die in der evangelischen Kirche noch vorhanden sind, die ich sehe. Vielleicht gibt es noch eine dritte Szene von Leuten, die ein soziales Engagement haben und sagen, hier, da kann ich irgendwas Gutes machen, da kann ich Sachen bewegen. Und dann ist halt diese ganze Religiosität halt die Kröte, die sie noch schlucken bei der Gelegenheit und dann sagen sie und die Augen verdrehen und sagen, oh, ne, was soll das hier auch wieder? Aber ich denke mal, diese dritte Gruppe, das ist die Gruppe, die man vielleicht noch rauskriegen kann aus der Kirche, weil man sagen kann, wie könnt ihr denn in einer Organisation da mitarbeiten und das was Gutes bewegen, wenn da keine Selbstreinigungskräfte vorhanden sind, wenn das, was ihr als gute soziale Tat seht, dann auf euch zurückfällt, weil ihr euch nämlich sagen lassen müsst, wie kann es sein, dass ihr in so einem Verein aktiv ist, der noch nicht mal eine eigene Verantwortung übernehmen kann oder zur Schuld stehen kann. Und insofern gesehen muss man das relativieren, was Glaubwürdigkeit ist für die meisten Deutschen, die sowieso schon aus der Kirche draußen sind, das kann man ja sagen, und die überhaupt nicht an diesen ganzen Primbaborion glauben, ist das wahrscheinlich noch nicht mal eine Nachricht. Ne? Käsmann, gibt es die auch noch? Fährt die noch Auto? Das ist vielleicht das Einzige, was sie noch denken.
Christian, was du ganz am Anfang gesagt hast, das fand ich irgendwie bemerkenswert. Nämlich du hast gesprochen von Glaubwürdigkeit einerseits und Gefühl andererseits.
Ja.
Ne, dieses gefühlige Christentum. Und ich verbinde ja mit Glaubwürdigkeit eher die Ratio. Aber bei vielen Leuten ist es anders. Die sagen, das ist eben eher ein Gefühl. Und die Frau Käsmann, die reitet auf dieser Gefühlswelle eher. Denn was sie faktisch sagt, übrigens auch über das Christentum, ist ja meistens völliger Unsinn. Und das hat ja der Christian und auch der Viktor und ich war teilweise auch beteiligt, immer wieder gesagt, ne, wo es dann hieß, wo sie da interviewt worden ist während der Corona-Zeit. Nein, Gott schickt keine Plagen und Seuchen und so. Ne? Und dann können wir sofort sagen, hier, ne, Viktor, hier fährst das und das und da und dort im Alten Testament und so und so und so. Ne? Plagen über Gott macht doch in der Bibel fast nichts anderes, als Plagen zu schicken. Ne? Und also
vor allen Dingen seine Anhänger.
Ja, genau. Und trotzdem, die Frau Käsmann, die hat so dieses Mütterliche, die hat so diese schönen großen Augen, sie spricht immer sehr weich und so weiter. Ne? Und damit bedient sie eben diese Leute, die einfach dieses Gefühl haben wollen und dann sagen, das reicht mir. Und die Leute, die fallen dann halt drauf rein. Kann man nichts machen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.